Ja, den nächsten Redner brauche ich Ihnen jetzt eigentlich gar nicht vorstellen, Peter Tostmann, weil er schon ja selbst sich vorgestellt hat. Vielleicht so viel noch dazu. Wir kennen uns ja eben schon seit Mitte der 80er Jahre und ich glaube, dass wir Peter Tostmann eben gerade im Therapieladen, als er dann in die Forschung gegangen ist, natürlich auch viel zu verdanken haben, ständig auch mit Forschung und mit Evaluation zusammenzuarbeiten, auch in der InCAN-Studie, dass uns das auch befruchtet hat. Dieses Forschungspraxisthema seit der Kleiber-Studie hat uns das nicht mehr losgelassen. Lieber Peter, auf.
Ja, nochmal von vorne, ja. Liebe Frau Mortler, liebe Christine Köhler-Azara, ich werde hier sprechen über Suchtpräventionsangebote, Schwerpunkt Prävention und Beratung und schon die Frage, was gibt's und was braucht's. Da kommt man schon ins Stolpern, insbesondere bei der Frage, was gibt's. Und das schließt nahtlos an das an, was Roland Simon gerade berichtet hat aus Europa. Wir haben natürlich inzwischen in Deutschland auch eine Situation, wo man einfach sagen muss, es gibt wahnsinnig viel, es gibt sehr viel Unterschiedliches, es gibt ein sehr ausdifferenziertes System an unterschiedlichen Maßnahmen und Hilfen. Deswegen können Sie sich sicher vorstellen, dass der Anspruch, es alles zu zeigen und auf alles einzugehen, gar nicht geht. Ich werde mich beschränken auf ein paar ausgewählte Beispiele und es geht mir vor allem darum, mehr so die konzeptionellen Hintergründe oder die Konzeptlogik hinter diesen verschiedenen Angeboten auch deutlich zu machen und weniger darum, so einen Gesamtüberblick zu geben. Auch das, weil Geschichte 30 Jahre hat sich komplett geändert. Wenn wir in den 90er oder in den 80er Jahren, wenn ich da auf Tagungen war und zum Thema Cannabis einen Vortrag mitgebracht habe, war ich immer der Einzige. Oder Maßnahmen zum Thema Cannabis gab es schlicht und ergreifend gar nicht. Das ist eigentlich erst in den letzten 10, 15 Jahren so richtig losgegangen. Einführen möchte ich mit ein paar grundsätzlichen Überlegungen zu dem ganzen Thema Prävention. Was ist das überhaupt und für wen machen wir eigentlich Prävention? Um dann Methoden und Maßnahmen unterschiedlicher Präventionsmaßnahmen vorzustellen und zusammenfassend und werde ich dann noch irgendwie hinten einen Ausblick anschließen. Kommen wir nochmal, und ich verspreche, das ist die einzige Folie, wo wirklich noch Zahlen drauf sind. Das ist im Wesentlichen das, was Roland Simon schon dargestellt hat, nur jetzt auf die Berliner Situation zugeschnitten. 83% aller 15- bis 17-Jährigen und 54% aller 18- bis 24-Jährigen Berlinerinnen und Berliner haben noch nie Cannabis konsumiert. Ist das eigentlich eine Zielgruppe für Prävention? Oder brauchen wir die nicht für die Prävention? Und wenn, was ist das für eine Prävention, die wir für diese Teilzielgruppe überhaupt ins Auge fassen sollten? 25% aller 14 bis, also aller 18- bis 24-Jährigen in Berlin sind aktuell Cannabiskonsumenten. Also jeder Vierte in diesem Alter konsumiert zurzeit Cannabis. Der Anteil der Männer ist doppelt so hoch etwa wie der Anteil der Frauen. Auch da die Frage, was für eine Prävention bieten wir, haben wir dieser Zielgruppe da zu bieten. Wir wissen nur, sie sind aktuell Konsumenten. Die überwiegende Mehrzahl aller Konsumentinnen und Konsumenten von Cannabis konsumiert gelegentlich. Und das war schon immer so, hat sich nie geändert, dass man kann je nachdem, was für epidemiologische Zahlen man zugrunde legt, aber man kann eigentlich sagen, etwa 80%, 85% aller aktuellen Konsumenten betreibt einen gelegentlichen Cannabiskonsum. Aber 10-15% der aktuellen Konsumenten konsumieren fast täglich. Auch das ging bei Roland Simon eigentlich aus der Präsentation hervor, ne, dass das wahrscheinlich eine Zielgruppe ist, wo wir auch über wo der Übergang zwischen Drogenprävention und Drogenhilfe, wo das ein schmaler Grat ist und wo eigentlich dann die Frage ist, wie kriegen wir Systeme organisiert, dass es eine schnelle und eine frühe Intervention geben kann. Wenn man jetzt mal anguckt, was überhaupt unter Prävention zu verstehen ist, hat das Institut für Medizin schon vor einigen Jahren eine, wie ich finde, eine sehr kluge Einteilung vorgenommen, und zwar eine universelle Prävention, selektive Prävention und indizierte Prävention. Unter der universellen Prävention, da ist der Fokus gerichtet auf die Gesamtbevölkerung, also alle Menschen. Also das ist momentan, was wir momentan gerade an einigen Berliner Bushaltestellen erleben. Kenn dein Limit, ne? Geht jeden an, Alkoholkonsum oder fast jeden an. Und da ist die Frage, ne, was sind die Botschaften, die wir hier rüberbringen? Selektive Prävention, da wird gemeinhin werden da Populationen oder Teilzielgruppen definiert, die man als besonders riskant erachtet im Hinblick auf bestimmte Risikofaktoren. Also man weiß beispielsweise aus vielen Untersuchungen, dass Kinder und Jugendliche, die in Suchtfamilien aufwachsen, eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit haben, selbst eine Suchtmittelabhängigkeit zu entwickeln. Da sagt man, okay, das ist eine selektive Prävention, wenn ich dort mit reingehe. Genauso, wenn ich, was wir in den 90er Jahren hatten, Sie erinnern sich vielleicht, die Ecstasy-Welle in Anführungsstrichen, die war zumindest eine heftige in den Medien. Aber es gab tatsächlich auch eine ganze Menge Berliner Clubs und überall in allen Metropolen und größeren Städten, wo man einfach feststellen konnte, dass in diesen Techno-Clubs einfach deutlich mehr Ecstasy konsumiert wird als anderswo und dass man dann gesagt hat, okay, wir brauchen hier Maßnahmen der selektiven Prävention, genau diese Zielgruppe, die müssen wir adressieren mit Maßnahmen. Die indizierte Prävention ist dann wieder eine Prävention, die richtet sich an Individuen. Da werden Personen mit einem manifesten Problem angesprochen und denen werden Maßnahmen oder Angebote zuteil. Wenn man sich jetzt anschaut, welche Ziele werden denn verfolgt auf den unterschiedlichen Ebenen der Prävention, da haben wir bei der universellen Prävention sowas wie gesundheitsförderliche Strukturen schaffen. Da gibt es immer wieder auch so Maßnahmen, gesunde Schule, Persönlichkeitsentwicklung, relativ unspezifische, also jetzt was die Substanz betrifft, unspezifische Maßnahmen. Konsumverzicht, Gesundheitsbewusstsein, alles wichtige Dinge. Aber Sie sehen hier, da zählt eigentlich auch schon der verantwortungsvolle Substanzkonsum dazu. Komme ich wieder zurück zu Kenn dein Limit. Ja, da wird ganz im Grunde wird da propagiert, der Alkoholkonsum, der gehört nun mal zu unserer Kultur. Was wir brauchen, ist ein verantwortungsvoller Substanzkonsum. Das haben wir zu Cannabis bisher noch nicht, solche Maßnahmen. Für die selektive Prävention ist natürlich, da geht man eh davon aus, dass es einen Konsum gibt. Beispielsweise kommen wir zurück zur Partyszene, man weiß, da werden Drogen konsumiert, da kann das Ziel dann eben sein, einen problematischen Konsum zu verhindern, zum Beispiel indem man darauf hinweist, dass man zum Konsum möglichst viel Wasser trinkt, dass man möglichst verschiedene Substanzen nicht miteinander kombiniert und dass es Maßnahmen gibt oder Instrumente gibt, wo man früh erkennt, ob und wann jemand auch ernsthafte Probleme und negative Konsequenzen des Konsums erfährt. Auf der individuellen Ebene gibt es für die indizierte Prävention dann Maßnahmen der Verhaltensänderung und oder auch die Vermittlung von Einzelpersonen dann in entsprechende Einrichtungen, wie zum Beispiel eine Entgiftung oder und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt das Ganze versuche zu durchkämmen, welche Methoden werden denn eigentlich angesetzt? Und ich nehme mal alles raus, was eben substanzunspezifisch ist und ich fokussiere wirklich nur das Cannabis-Thema, dann komme ich im Grunde auf 5 verschiedene Methoden, die hier in dem gesamten Feld der Prävention angewandt werden. Das erste sind Kampagnen. Kampagnen gilt gemeinhin schon seit Jahren auch, ist eine Maßnahme der Prävention. Ich habe gehört, dass auch in Berlin gerade so eine Kampagne geplant wird. Mehr weiß ich noch nicht drüber, aber es ist interessant, weil ich jetzt hier auch so ein bisschen Ergebnisse von einer anderen Kampagne mitgebracht habe. Dann die Informationsvermittlung, das ist sicherlich so das Paradepferd der Prävention, dass man informiert junge Menschen. Dann Tests und Selbsttests, wo im Grunde erfasst wird, wie schaut das aus, gibt es eine problematische Konsumsituation oder nicht. Die Motivierung gab es auch schon lange, also wie gesagt, ein meiner erster Job war, Drogenstraftäter zu motivieren zur Therapie, was ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen war. Und zu guter Letzt auch die Beratung, die die Verhaltensänderung zum Ziel haben wird in aller Regel. Ich wollte jetzt anfangen, erstmal über die Kampagnen zu sprechen, nur ganz kurz. Und die erste Kampagne, vielleicht ist es nicht die erste gewesen, aber es ist eine sehr, sehr alte Kampagne, wo auch Marihuana oder Cannabis im Fokus stand. Das ist genau das, was man damals und eigentlich noch bis lange in die 60er Jahre hinein immer wieder gemacht hat, dass man Mythen gebaut hat und Abschreckung versucht hat herzustellen, wo der Konsum von Cannabis in Zusammenhang gestellt wurde mit Sex and Crime, und immerhin so eine Zeitung wie der Daily Mirror hat sowas abgedruckt. Gut, das haben wir heute nicht mehr, allerdings haben wir hier auch jetzt eine neue oder vergleichsweise neue Kampagne, die in den USA zwischen 1998 und 2004, ich kann mir Zahlen immer so schlecht merken, aber es sind auf jeden Fall mehrere hundert Millionen Dollar gewesen, die diese Kampagne gekostet hat. Das Ziel dieser Kampagne war es, Jugendliche zu befähigen, Nein zu sagen zu illegalen Drogen. Grundsätzlich sollte der Einstieg in Drogenkonsum verhindert werden, und diejenigen, die schon angefangen haben zu konsumieren, die sollten davon überzeugt werden, dass sie es besser nicht tun. My Anti-Drug, so hieß diese Kampagne, hat sehr stark darauf gesetzt, nicht im Sinne von Abschreckung und Cannabis oder Drogen sind was Böses, sondern eigentlich eher an dem Selbstbewusstsein, an dem Selbstentscheiden der jungen Menschen orientiert. Da waren im Grunde starke Jungs und Mädels, die im Grunde gezeigt haben, ich entscheide mich bewusst auch gegen den Drogenkonsum. Die 6 Jahre lief diese Kampagne, und es gab danach mehrere Publikationen dazu, wo überprüft wurde, was kommt denn nun raus am Ende dieser Maßnahme. Und Robert Hornick war sicherlich einer der, immerhin im American Journal of Public Health, es ist eine sehr angesehene Zeitschrift, kommt dann zu dem Urteil, dass das Ganze nicht nur nichts gebracht hat, sondern ganz im Gegenteil, dass die Kampagne wohl eher Pro-Marihuana-Effekte zur Folge hatte. Und man muss allerdings dazu sagen, es gab auch andere Autoren, die kamen aber zu einer etwas anderen Einschätzung. Aber es ist nicht so einfach mit diesen Kampagnen, so frei nach dem Motto, wenn man richtig viel Geld anfasst und solche Kampagnen macht, da kann der Schuss auch gerne mal nach hinten losgehen. Dennoch, Massenmedien haben, und das hat auch niemand behauptet, ich weiß nicht, mit welchen Zielen man jetzt in Berlin an so eine Kampagne denkt, aber Massenmedien haben, und das weiß man schon lange, keinen Einfluss auf die Einstellungen und auch auf das Verhalten. Allerdings machen sie durchaus einen Sinn zur Thematisierung ganz bestimmter Dinge. Denken Sie beispielsweise an die Sache mit dem Impfen, Impfpass oder Organspende. Das sind schon auch Kampagnen, wo Dinge, die vielleicht so nicht diskutiert werden. Im Übrigen auch, finde ich, auch die Kenn Dein Limit-Kampagne an der Stelle sinnvoll, weil das Thema Alkohol ist in der Prävention der 80er Jahre, der 90er Jahre nie thematisiert worden. Und an der Stelle macht natürlich so eine Kampagne wie Kenn Dein Limit durchaus Sinn, weil ein Diskurs angeregt wird. Aber kein Mensch würde behaupten, dass die Kampagnen führen dazu, dass Leute ihren Cannabiskonsum reduzieren oder gar einstellen. Allerdings, der Einsatz von Massenmedien ist nur eine notwendige und keine hinreichende Maßnahme der Prävention. Auch das weiß man auch aus anderen Bereichen schon lange, und dass hier personalkommunikative Angebote die Maßnahmen eigentlich ergänzt werden müssen, wenn dann noch Geld ist. Das ist aber meistens das Problem, dass das Geld an den Plakaten klebt. Informationsvermittlung ist, wie ich vorher schon gemeint habe, sicherlich der größte Bereich, den die Prävention ausmacht. Und vor 20 Jahren hätten wir hier über Informationsvermittlung, hätten dann verschiedene Einrichtungen, verschiedene Träger, verschiedene Organisationen ihren Cannabis-Flyer hochgehalten und gesagt, das ist unsere Informationsvermittlung. Heute findet die Informationsvermittlung vor allem übers Internet statt. Wenn Sie bei Google oder wo auch immer in irgendeiner Suchmaschine denen das Schlüsselwort Cannabis eingeben, werden Sie auf jeden Fall mehr als 1 Million Links finden. Ich habe gestern 60 Millionen gefunden bei Google. Und da ist natürlich dann immer nur die Frage, wie gut sind diese Informationen, aber das Internet ist auf jeden Fall voll mit Infos und es ist am Ende, und das ist sicherlich ein bisschen das Problem, am Ende dem Nutzer und der Nutzerin überlassen, zu unterscheiden, was ist eigentlich eine seriöse und eine gute Information und an welcher Stelle ist die Information vielleicht etwas fragwürdig. Auf jeden Fall kann man auch sagen, dass die Informationsvermittlung heute, insbesondere im Internet, weggeht von diesem passiven Vermitteln von Informationen. Das heißt, dass man lange Kolonnen und von Buchstaben hat und wo man dann immer noch scrollen muss und noch weiter scrollen muss, sondern dass es heute eher eine interaktive Form der Wissensvermittlung gibt. Und es gibt hinreichend Belege dafür, eigentlich schon seit 10, 15 Jahren, dass die interaktive Form der Wissensvermittlung einen deutlich höheren Effekt hat, was also im Grunde, da bleibt mehr hängen, ist ja auch klar, weil ein Flyer, der nicht berücksichtigt, dass die Leute, die hier im Saal sitzen, ganz unterschiedlichen Kenntnisstand haben zu Cannabis, da können alle immer nur dieselbe Information kriegen, während ich im Internet mit interaktiven Formen der Wissensvermittlung natürlich jeden da bedienen kann, wo er eben, was er eben wissen will. Die Einflussfaktoren der Informationsvermittlung sollten da auch nicht unterschätzt werden. Und zwar ist es ja ein Irrglaube, wenn ich weiß, ich habe hier eine Information und die geht dann 1:1 in denjenigen, der die Information erhält, über. In Wirklichkeit ist es so, dass Informationen natürlich selektiv wahrgenommen werden. Wenn Sie beispielsweise einen richtig guten, gut gemachten Infoflyer zu Cannabis machen, dann wird Ihnen das passieren, dass ein 17-jähriger Jugendlicher, der gelegentlich Cannabis konsumiert, sich genauso bestätigt fühlt mit seiner Einschätzung zu den Risiken des Cannabiskonsums wie die 38-jährige Mutter. Die wird aber andere Informationen für sich selektieren und das richtig finden. Das heißt, es in ein und derselben Infobroschüre wird immer das rausgesucht, das geht uns allen so, was wir selektiv für wichtig finden. Außerdem ist natürlich wichtig, dass die Informationen auf den persönlichen Erfahrungshintergrund und auf die Werte desjenigen treffen, der sich hier informieren will. Beispielsweise, wenn früher in den 70er Jahren, als ich noch zur Schule ging, da ging die Biolehrer durch und erzählte von Cannabis und wurde gesagt, ne, die macht Psychosen. Ne? Und wir kannten ja nun wirklich viele, die auch gekifft haben, aber es war keiner dabei, der Psychosen gekriegt hat. Das führt dazu, dass die Erfahrungen dann eher dazu führen, dass es keine Glaubwürdigkeit unterstellt wird und dass dann im Grunde die ganze gute liebe Mühe umsonst war und weil man die Glaubwürdigkeit einfach der Zielgruppe nicht im Auge hatte. Kommen wir zu dem dritten Bereich, den Selbsttests. Was sind Selbsttests? Im Wesentlichen ist der Selbsttest nach meinem Dafürhalten dazu da, dass nicht Experten dem Jugendlichen erzählen, was mit ihm los ist, sondern dass der Jugendliche ein Instrument an die Hand kriegt, wo er selbst für sich persönlich eine Einschätzung vornehmen kann, wie es um mich bestellt ist. Ziel dieser Form der Prävention ist die Förderung einer kritischen Selbstreflexion und an der Stelle hat der Therapieladen sicherlich schon 1998 mit der Broschüre, die einen sogenannten Kiffertest enthält, in der Vorreiterrolle gespielt. Da werden verschiedene Fragen gestellt, die dann auch der Jugendliche im Grunde selbst mit einer Punktezahl sich für sich beantworten kann. Ein ähnliches, ein bisschen komplexer aufgestellt ist der Selbsttest, den man bei drugcom.de findet von der BZGA. Der wird momentan von 4.000 bis 6.000 Usern jeden Monat genutzt und ist neben dem Alkoholtest, der noch häufiger genutzt wird, wo Leute im Grunde selbst überprüfen können, wie schaut es aus mit meinem Alkoholkonsum, wie schaut es aus mit meinem Cannabiskonsum und sich dann selbst auch eine Antwort dazu geben können. Vielleicht ganz kurz, wie ist der strukturiert? Im Grunde wird im Rahmen, also derjenige, der einen Test durchführt, muss eine ganze Menge Fragen beantworten zur Frequenz, zur Wirksamkeit, zur Wirkintensität, zur Konsumsituation und so weiter und so fort. Und auf der Grundlage dieser Angaben kriegt jeder natürlich eine hochindividuelle Rückmeldung. Das heißt, die Datenbank ermittelt für jede dieser Variablen einen Wert und dann spuckt die Datenbank im Grunde eine Rückmeldung aus, wie groß ist dein Risiko. Und es gibt auch noch eine Empfehlung, die eben auch von der Datenbank kommt. Und das ist natürlich deswegen sehr beliebt, weil da wirklich jeder das kriegt, was er eigentlich sucht und das Ganze eben einen hochindividuellen Zuschnitt hat. Kommen wir nun zu dem Thema Motivierung. Ja, da müssen wir erstmal ein bisschen ausholen und überlegen, an welcher Stelle macht das überhaupt einen Sinn, von Motivierung zu sprechen. Wenn man die Klientel beispielsweise des Therapieladens oder Raucher, die mit dem Rauchen aufgehört haben, mal fragt, wie der Prozess ihrer Suchtentwicklung stattgefunden hat, dann wird man immer feststellen, dass es eine Phase der Sorglosigkeit gibt, so eine Flitterwochenstimmung des Cannabiskonsums ist natürlich insbesondere im Jugendalter und am Anfang recht weit verbreitet. Manchmal ist passiert das dann, dass nach einer gewissen Zeit so eine Art Bewusstwerdung, da stellen sich die ersten Probleme ein, Mist, ich wollte eigentlich für die Klausur lernen, jetzt bin ich wieder breit und jetzt habe ich die Klausur versaut. Und also wo man merkt, es hat nicht nur die guten Seiten der Konsum, es hat auch negative Konsequenzen und irgendwann entscheiden sich die Leute dazu, vielleicht doch weniger zu konsumieren, auf jeden Fall ihr Verhalten deutlich zu verändern. Und gehen dann über in eine Handlung, nehmen sich vor, ab 1. Januar ist Schluss damit und müssen dann versuchen, das Ganze aufrechtzuerhalten. Und die Frage ist natürlich immer, welche Intervention zu welchem Zeitpunkt einen Sinn macht. Es macht natürlich keinen Sinn, jemanden, der in der Flitterwochenstimmung des Cannabiskonsums ist, auch selbst wenn er viel konsumiert, dem einen Therapieplatz anzubieten. Und genauso wenig würde es einen Sinn machen, jemanden, der gerade dabei ist, die ersten Tage nicht konsumiert und aber Schwierigkeiten damit hat, ihm dann ein Infoblättchen zu geben zu den Risiken des Cannabiskonsums. Das heißt, wir reden hier eigentlich über die Motivierung, über dieses Zeitfenster von Bewusstwerdung, Vorbereitung und da macht das einen Sinn, weil das ist die Zeit, wo Cannabiskonsumenten eine hohe Ambivalenz haben, also wo die Kräfte, die dafür und die dagegen sprechen, etwa gleich groß sind und das ist natürlich dann auch für ein Fortkommen, für eine Weiterentwicklung sehr schwierig. Sicherlich das bekannteste Motivierungsprogramm zum Thema Cannabis ist hervorgegangen, auch aus einem Bundesmodellprogramm vom BMG. Das wurde 2000 in die Welt gebracht und hatte da insgesamt, oder ich glaube zurzeit sind es um die 80 Fred-Standorte. Das ist ein Gruppenangebot, wo genau diese ambivalenten oder eher wenig motivierten Cannabiskonsumenten oder Drogenkonsumenten zusammenkommen und dann über ihre aktuelle Situation reden. Die Prinzipien hier sind Empathie, Akzeptanz. Also das ist was ganz anderes. Ich denke, dass die motivierende Gesprächsführung war sicherlich so rund um 2000, Ende der 90er Jahre, hat die Drogenarbeit deutlich verändert, weil so lange wie ich das noch kenne, in den 80er Jahren, da war immer der Drogenberater war derjenige, der wusste, wo es lang geht. Da die Klienten haben das hier bevormundend erlebt und du musstest eigentlich überzeugt werden von dem richtigen Weg und so. Und mit der motivierenden Gesprächsführung ist eine andere Kultur des Miteinanderarbeitens auch entstanden, wo am Ende der Klient immer derjenige war, der die Entscheidungen für sich getroffen hat und die Beraterin das mehr oder weniger einfach gefördert hat, diese kritischen Auseinandersetzungen mit dem Substanzkonsum immer wieder gefördert hat. Kommen wir nun zum Schluss noch zum Thema Beratung. Ich habe lange überlegt, ob ich diese Motivierung und Beratung, ob ich das wirklich so zwei Punkte draus machen soll, aber für mich ist die Motivierung, der Charme der Motivierung liegt eigentlich darin, dass es in aller Regel wirklich eine kurze Intervention ist. In aller Regel ist das sind das manchmal ja auch nur so wenige Sitzungen, wo eigentlich nur was angestoßen wird. Das ist das Ziel. Es soll nur was auf den Weg gebracht werden, was derjenige dann noch weiterentwickeln kann und weiter überlegen kann. Beratung ist schon ein etwas längerwährendes Konzept. Da geht es um Zeiträume, um Begleitung und auch um andere Ziele. Normalerweise, wenn man sich in die Sucht- und Drogenberatung anguckt, dann kann man sagen, es geht um Motivierung und um Klärung. Es geht natürlich in aller Regel auch um Verhaltensänderung. Irgendwas soll verändert werden am Verhalten. Und manchmal ist es auch die Weitervermittlung in spezifische andere Hilfen. Dafür gibt es unterschiedliche Formate. Der Klassiker sind sicherlich die ganz normale offene Sprechstunde, offene Beratung, strukturierte Beratungsprogramme, darüber wollte ich gleich sprechen. Dann gehen die Beratungsstellen immer mehr auch dazu über, E-Mail-Anfragen, Chatberatungen anzubieten und inzwischen auch ein wichtiger Platz haben die Online-Beratungsprogramme. Auf die beiden Punkte möchte ich jetzt abschließend noch kurz eingehen. Das auch wieder ein Bundesmodellprogramm. Sie sehen auch da, ich denke, dass das so viel passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren, hat wirklich auch viel damit zu tun, dass das BMG hier doch viele Initiativen, viele Ideen auch so mit unterstützt hat. Und so konnte auch das KOL-Programm vom Caritasverband unterstützt werden. Da geht es um ein 10-wöchiges strukturiertes Selbstkontrolltraining, also das, wo im Grunde auch eine Gruppenveranstaltung über 10 Wochen. Risikosituationen werden bestimmt, Stressmanagement wird diskutiert und Umgang mit Krisen und Konflikten. Nicht eine Gruppen-, sondern eine Einzelmaßnahme ist das Realize-It-Programm, auch 10 Wochen, teilstrukturiert, Begleitbuch, Risikosituation erkennt, Kontrolle, sehr stark so auch von der kognitiven Verhaltenstherapie daran orientiert, ist das ein Programm, was 2007 eigentlich abgeschlossen war, aber wir seit dieser Zeit das Grunde nach wie vor am Leben halten. Es gibt eine Webseite, es gibt die Materialien, kann man bestellen und von daher wird es das auch weiterhin geben. Es gibt zurzeit immer noch 50 Standorte, die mit Realize It arbeiten in Deutschland und in der Schweiz. Ja, Beratungsprogramm online, das ist das, was die BZGA auf Dracom anbietet. Da geht es um die Ziele Rauchausstieg bzw. Reduktion. Das ganze Programm läuft schon über 10 Jahre, dauert 50 Tage. Derzeit machen wir gerade eine randomisiert kontrollierte Studie, ob man dieses Programm nicht auch mit einem kleineren Ressourcenaufwand ähnlich gut und effektiv umsetzen können. Aber momentan, und es sind etwa 60 bis 70 Personen, die jeden Monat in das Programm aufgenommen werden. Interessant ist schon, dass es natürlich Unterschiede gibt zwischen den Nutzerinnen und Nutzern des Online-Programms und einer Vor-Ort-Beratung, beispielsweise von Realize It, da haben wir die Daten, da können wir schön gegenüberstellen. Und man muss sagen, dass das Internet insbesondere weibliche Jugendliche, junge Erwachsene anzieht, der Anteil von weiblichen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ist in dem Online-Programm deutlich höher als in der klassischen Beratungsstelle. Da haben wir einen Anteil von 83% und bei Quit the Shit sind es nur 68% männliche Teilnehmer. Und in den Beratungsstellen haben durchweg auch die etwas jüngeren Leute. Aber was den Konsum betrifft, gibt es eigentlich zwischen den Gruppen nicht viel Unterschied. In aller Regel haben beide Gruppen eine Cannabis-Abhängigkeit. Wir hatten die Gelegenheit, dieses Programm auch im Rahmen einer randomisiert kontrollierten Studie zu überprüfen und freuen uns auch, dass die Arbeitsgruppe um Helen Rieper, die unsere Studie da aufgenommen hat in die Meta-Analyse, ich glaube, da wird nachher auch Eva Hoch noch ein bisschen was dazu erzählen. weil man kann natürlich immer sagen, was ist jetzt Beratung und wo ist dann Behandlung, und das ist sicherlich so ein Feld, wo wir uns versucht haben abzugrenzen, und ist ein bisschen schwierig, weil natürlich ist das auch eine Intervention, aber sicherlich nicht eine Behandlung im klassischen Sinn. Ganz kurz eine Zusammenfassung. Ja, im Grunde passt das ganz schön zu dem, was Roland Simon gezeigt hat, was den Versorgungsgrad auch von Cannabiskonsumenten in Deutschland betrifft und Cannabisabhängigen. Man kann wirklich sagen, in den letzten 15 Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben das auch in dem europäischen Projekt dann kennengelernt. Da ist in Deutschland wirklich eine sehr gute Weiterentwicklung hat da stattgefunden, was ich auch nach wie vor, obgleich man immer eine heftige, politisch auch eine heftige Cannabis-Debatte führen kann, aber ich sehe das so, abstinenzorientierte Drogenerziehung wird zunehmend abgelöst von Konzepten der Risikokompetenz und der Gesundheitsförderung. Die grauen Zeiten sind da wirklich vorbei, und was ich persönlich natürlich, das ist auch meinem Job zurzeit geschuldet, das Internet ist hier eine irrsinnig große Hilfe, weil man da natürlich mit Internet komme ich in jeden Winkel der Republik mit den Präventionsmaßnahmen, während es sonst manchmal auch, es gab ja auch schon Maßnahmen und Kampagnen, die sind ja auf dem Land gar nicht angekommen, und wir haben heute einfach da schon eine sehr gute Situation, die Angebote überall zu kommunizieren. Dennoch, Weiterqualifizierung von Sucht- und Drogenberatungsstellen, das halte ich nach wie vor für so ein ganz großes Thema. Und warum? Für mich sind Sucht- und Drogenberatungsstellen die Stellen, wo die Frühintervention, auch Prävention zum Teil läuft, die gerade in Berlin, wo wir so ein regionalisiertes Netzwerk haben, wo ich einfach sehe, dass es hier wirklich Sinn machen würde, da mehr Unterstützung noch zu leisten, gerade was das Thema Cannabiskonsum und Komorbidität betrifft. Das ist ja auch ein schwieriges Feld, und wie geht man damit um in der Beratung von Cannabiskonsumenten, wenn da eine schwere komorbide Belastung auch da ist. Und wo ich auch eine Perspektive sehe und mir hundertprozentig sicher bin, beim nächsten Jubiläum wird auch die Beratung, die Arbeit der Beratungsstellen zum Teil zumindest anders ausschauen, weil es hier eine stärkere Verschränkung auch von Vorortarbeit mit webbasierten Programmen gibt. Schwierig und spannend wäre so die Frage, und das ist, halte ich für wirklich eine Frage der Zukunft. Wir brauchen eigentlich sowas wie eine Operationalisierung. Was ist eigentlich ein risikoarmer Cannabiskonsum? Wir machen sehr gute Erfahrungen in der Alkoholprävention von der Definition, was ist ein risikoarmer Alkoholkonsum. Da hat die WHO Grenzwerte festgelegt, wo man wirklich sagen kann, da kann jeder Arzt den Patienten auch was Ordentliches mitgeben. Hier, spannende Frage, was gibt es da im Cannabisbereich? Müssen wir immer grundsätzlich vor jeder Form und jedem Umfang von Cannabiskonsum erst nur eine Risikodebatte führen? Oder kann man da nicht auch sagen, es gibt möglicherweise auch einen risikoarmen Cannabiskonsum? Und wie schaut der aus? Ja, und zu guter Letzt die Frage, ist Prävention Verbraucherschutz an der Stelle? Also was kommt auf uns zu, wenn wir wirklich mal die Situation haben, dass Cannabis reguliert werden kann und dass es hier auch Zugänge zu Cannabis gibt? Und wie sieht denn da ein Konzept aus, das gesundheitswissenschaftlich fundiert ist, wo man wirklich nicht nur Warnhinweise und Warnungen von sich gibt, sondern auch Empfehlungen gibt? Und das ist natürlich so ein Bereich, da stehen wir noch völlig ohne Hemd und Hose da, da kennen wir noch gar nichts. Ich muss gestehen, ich weiß auch noch gar nicht, was die in den USA dazu machen. Auf jeden Fall halte ich das für eine spannende Frage. Herzlichen Dank.
Ja, Peter, erstmal vielen Dank, vor allen Dingen für die Zeiteinhaltung, das kompakte, komprimierte Darstellen. Ich bin jetzt gespannt vor der Pause, dass wir jetzt noch Fragen aus dem Publikum haben an Peter Tossmann zu den Ausführungen. Natürlich Tibor Harrach.
Ja, vielen Dank erstmal, Peter. Ich wollte an den letzten Punkt direkt anschließen. Prävention gleich Verbraucherschutz, oder wie kann man das miteinander in Verbindung bringen? Also wenn wir jetzt tatsächlich legale Abgabeformen bekommen, regulierte Abgabeformen, Vielleicht legt ja hier Frau Mortler auch beim BfArM für den Kreuzberger Antrag noch ein gutes Wort ein. Das wäre ein gutes Ergebnis dieser Fachtagung heute. Ja, wie kann man das miteinander in Verbindung bringen? Hältst du es für sinnvoll, Prävention direkt mit Verkauf möglicherweise zu koppeln, oder soll man das ganz getrennt voneinander behandeln? Welche Präventionsangebote sollte man vor Ort direkt bei der Abgabe sozusagen bereithalten? Was bedeutet das für die Qualifikation der Leute, die Cannabis für solche Zwecke in den Verkehr bringen? Und wie soll man sich auch wissenschaftlich der Frage nähern, wie man Prävention und Verbraucherschutz in so einer Situation zur Deckung bringen kann?
Ja. Ja, also ich habe zwei gehört und auf die beiden würde ich eingehen wollen. Also ich bin schon, also ich meine, wir reden ja hier von einer Vision und wir haben alle keine Erfahrung damit, wie würde sowas ausschauen. Ich persönlich bin schon der Meinung, dass man eine Regulierung verknüpft mit einer, also eine Regulierung ist für mich was anderes als der freie Markt. Das heißt, die Regulierung bedeutet, ich habe hier fachkundige Hände und da bietet sich das durchaus auch an, dass das sehr nah bei der Prävention angesiedelt ist. Welche Konzepte, das sagte ich ja gerade, was man da wie kommuniziert, das ist natürlich alles noch völlig offen und da müsste man natürlich wirklich erstmal auch, und das ist meine zweite Antwort, wir haben auch zu wenig Forschungsergebnisse, um wirklich sagen zu können, was sind denn jetzt die Maßnahmen, die wir wirklich, was wir empfehlen können, was wir nicht empfehlen können. Also das ist ja alles völlig, völlig offen. Also von daher stehen wir da ganz am Anfang.
Okay. War da noch? Ja, okay.
Ja. Ja, ich hätte insofern noch eine Frage. Sie haben jetzt einige schöne Projekte vorgestellt. Da sind wir in Berlin ja auch, glaube ich, deutlich weiter als in anderen Teilen der Republik. Einige Leuchttürme rausgestellt oder Sachen, die per Internet im Prinzip überall verfügbar sind. Aber wie sieht das denn aus in der Fläche? Können Sie was dazu sagen? Wie sieht das flächendeckend aus? Welche Qualitätssicherung wird da betrieben? Und schränkt die Finanzierung, die mangelnde, das vielleicht ein? Weil in Berlin haben wir ja eine ganz andere Situation als in vielleicht einigen bayerischen Dörfern oder im ländlichen Raum.
Ja, das war vielleicht ein Missverständnis. Das sind eigentlich wenig Berliner Projekte dabei gewesen. Das waren eigentlich Bundesmodellprojekte, die inzwischen in der ganzen Republik in verschiedenen Standorten umgesetzt werden. Und das Quit the Shit-Programm ist wirklich ein zentrales Projekt der BZGA. Aber auch da, gibt es ja, man kennt das aus der medizinischen Versorgung, nicht, dass man da inzwischen auch Modelle sucht, wie man vor Ort Hilfen und mit internetbasierten Hilfen verbinden kann. Gibt es noch nicht, aber das ist das, wo ich einfach eine Zukunft sehe. Und damit meine ich, dass man dann auch noch einen besseren Versorgungsgrad auch in den Flächen oder in den Regionen hinkriegen kann, wenn das gelingt.
Ja. Okay, ich glaube, noch eine ganz kurze letzte Frage, kurz und knackig.
Keine Frage, ich komme aus der Fläche, aus Thüringen. Wir wenden diese Skoll-Programme an. Das ist natürlich keine Cannabis-spezifisches Angebot, ja, sondern suchtmittelübergreifend. Und da geht man mehr vom allgemeinen Stand aus, also nicht noch mehr Spezialisierung, nicht noch mehr, also Cannabis-Mutter mit drei Kindern und Migrationshintergrund, sondern sagt, was verbindet alles alle gemeinsam. Aber das machen wir eben auch Thüringen in der Fläche.
Mhm. Gut.